Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Ja, und heute, da tragen wir nochmal alles zusammen, was Sie zur Strom- und Gaspreisbremse wissen müssen. Wir haben Mittwoch, den 2. November und ich bin Lena Jesberg. Haben Sie in diesem Jahr eigentlich schon die Heizung angeschmissen? Viele von Ihnen werden jetzt sicherlich mit dem Kopf schütteln und ich ehrlich gesagt auch. So stark wie die Gaspreise gestiegen sind, da greift man dann morgens vielleicht doch lieber noch zum dickeren Pulli, solange es eben geht. Finanziell könnte es nämlich bei einigen Haushalten und auch bei Unternehmen wegen der hohen Energiekosten demnächst ziemlich eng werden. Ja, und das hat ja Gott sei Dank auch die Bundesregierung erkannt. Was will sie also tun? Über die Strom- und Gaspreisbremse, die für März 2023 angekündigt ist, da haben wir hier schon ein paar Mal drüber gesprochen. Heute berät Olaf Scholz sich mit seinen Ministerinnen und Ministern nochmal konkreter über diese Maßnahme. Es sind aber auch weitere Entlastungen, zum Beispiel in Form von Sofortzahlungen, ein Thema. Wie genau und vor allem auch wann die Ampel den deutschen Bürgern finanziell helfen möchte, das fasst heute mein Kollege Julian Olk für uns zusammen. Er ist als unser Berliner Politikredakteur nämlich immer besonders nah am Geschehen. Ja, und wenn Sie im Anschluss an diese Sendung noch Zeit haben und sich über die anstehenden Zwischenwahlen in den USA informieren möchten, dann haben wir auch noch was für Sie. Die Wahlen, die sind ja am 8. November und bis dahin gibt es ab heute hier auf diesem Kanal jeden Tag eine Sonderfolge, moderiert von unserer US-Korrespondentin Katharina Kort und unserer Auslandschefin Nicole Bastian. Ja, und zum Auftakt, da spricht die deutsch-amerikanische Politologin Catherine Klüver-Ashbrook darüber, inwiefern ein Wahlsieg der Republikaner US-Präsident Joe Biden blockieren und stattdessen seinem Vorgänger Donald Trump ordentlich in die Taschen spielen könnte. So, jetzt aber schalten wir natürlich zuerst in unsere Frankfurter Finanzredaktion. Da wartet nämlich meine Kollegin Laura de Lamotte auf uns, und zwar mit den wichtigsten tagesaktuellen Infos zu den Märkten. Laura, jetzt ist die Stimmung am Aktienmarkt in den letzten Wochen ja überraschend gut, muss man sagen. Seit Ende September ist der Leitindex um knapp 1600 Punkte gestiegen. Seit 7 Tagen sehen wir jeden Tag ein Plus. Geht diese Rallye denn heute weiter?
Nein, leider nicht. Also die Börsen in Asien haben eigentlich noch ganz gut geschlossen, also alle im Plus, nachdem es da Spekulationen gab in den sozialen Netzwerken, dass China ab März seine strenge Corona-Politik lockern könnte, also nicht mehr ständig Lockdowns verhängen. Aber diese gute Laune hat dann nicht angehalten. Im Tagesverlauf drehte der DAX ins Minus, weil alle schon ganz gespannt auf die Notenbankentscheidung in den USA blicken, die heute 19 Uhr kommt. Und ja, da sehen wir also ein leichtes Minuszeichen im DAX, so ein 0,5%. Auch der MDAX und SDAX sind im Minus, genau wie in Europa. Und jetzt auch die Wall Street hat schwach eröffnet.
Okay, du hast den Zinsentscheid der Fed angesprochen. Jetzt sind ja nahezu alle Marktbeobachter der Meinung, es gäbe eine weitere Zinserhöhung um 0,75%. Warum sind denn die Anleger heute trotzdem so nervös?
Ja, genau. Die Fed wird also mit großer Wahrscheinlichkeit zum 4. Mal in Folge um diese 0,75% anheben, um die Inflation zu bekämpfen. Üblich sind ja eigentlich Zinsschritte von 0,25%, aber wir haben in den USA auch genau wie in Europa immer noch eine sehr, sehr hohe Inflation. Die liegt aktuell bei 8,2%. Also da sind einfach die Notenbanken mit großen Schritten dabei, das dagegen zu steuern. Und die Anleger sind so nervös, weil sie auf den Zinsausblick der Notenbank warten. Die machen also, wenn sie die Zinsen erhöhen, geben die auch gleichzeitig immer noch so einen Ausblick, wie es dann weitergehen wird. Und viele hoffen, dass die Fed im Dezember dann endlich das Tempo ein bisschen drosselt, also mehr wieder Richtung 0,25% Schritte geht. Und das macht die Fed aber eben nur, wenn die Wirtschaft bis dahin ja Richtung Rezession gerutscht ist. Und momentan schauen die Anleger also auf jede kleine Konjunkturmeldung, die kommt. Und immer wenn die zu gut ist, dann sind die Börsianer dann immer ängstlich, weil das im Umkehrschluss halt bedeutet, dass die Notenbank erstmal weitermacht mit der krassen Zinspolitik. Gestern zum Beispiel kamen neue Arbeitsmarktdaten aus den USA. Da waren wieder mehr offene Stellen. Und ja, was also ein Zeichen dafür ist, dass die Wirtschaft noch wächst. Und er dreht aber trotzdem die Wall Street eben gleich wieder ins Minus, weil das dann eben bedeutet, dass die Fed dann noch länger die Zinsen anhebt.
Ja, und natürlich gibt es hier morgen ein Update, was die Fed dann letztendlich wirklich gemacht hat. Aber wer vorab schon mal noch ein bisschen mehr wissen möchte, der kann mal in die Folge von gestern reinhören. Da hat unsere US-Korrespondentin Astrid Dörner einen Ausblick gegeben. So, Laura, aber zurück zu heute. Heute Abend könnte sich also entscheiden, ob die Erholung am Aktienmarkt nur kurzfristig war oder ob es morgen dann weiter aufwärts geht. Habe ich dich da richtig verstanden?
Ja, genau. Also wenn die Fed heute Abend tatsächlich so einen Ausblick macht und sagt, ja, also wir werden das Tempo drosseln, dann dürfte das definitiv für Erleichterung morgen sorgen und die Kurse noch ein bisschen weiter steigen. Diese Oktober-Rallye, die haben ja auch noch gar nicht alle mitgemacht. Also vor allem die Privatanleger haben bisher eher zugeschaut. Im Oktober sind im Schnitt 16% weniger Aktien gehandelt worden im DAX als im September. Das ist so ein Zeichen, also wenn das Handelsvolumen relativ niedrig ist, dass eben wenig Anleger diese Rallye getrieben haben. Und man hat auch gesehen, dass die Käufer vor allem aus dem Ausland kamen, weil nämlich der Euro parallel auch gestiegen ist. Die müssen dann sich natürlich mit Euro eindecken, um die europäischen oder deutschen Aktien zu kaufen. Und das alles spricht dafür, dass also wenn es weiter gute Nachrichten von der Zinsfront gibt, dass also da noch mehr Anleger einsteigen könnten und dann eben die Kurse entsprechend stützen und die Rallye dann weitergehen könnte.
Toi, toi, toi. Dann lass uns zum Abschluss doch nochmal auf die Einzelwerte schauen, Laura. Welche Aktien standen denn heute im Mittelpunkt?
Ja, also negativ aufgefallen sind zum Beispiel der Immobilienkonzern Vonovia. Heute Schlusslicht im DAX, hat teilweise 6% verloren, weil diese steigenden Zinsen natürlich auf die Nachfrage nach Immobilien drücken. Also in den jetzigen Zeiten schließt ja kaum noch jemand einen Kredit ab, um eine Immobilie zu kaufen. Und dadurch sinken dann irgendwann auch die Preise für Immobilien und das wiederum belastet die Immobilienkonzerne. Moody's, das ist eine Ratingagentur, hat heute deswegen Vonovia schon heruntergestuft. Die messen ja regelmäßig die Kreditwürdigkeit von den Unternehmen und wenn es denen wirtschaftlich nicht so gut geht, dann sinkt auch gleich die Kreditwürdigkeit. Und diese Herabstufung haben also dann einige Börsianer genutzt, um da nochmal aus der Aktie auszusteigen. Vonovia ist ja sowieso schon ziemlich gebeutelt, haben seit Jahresbeginn 50% verloren. Abwärts, fast in der gleichen Größenordnung, aber an einem einzigen Tag ging es auch heute für Tupperware. Also Tupperware kennen wir ja alle, ne? Diese Frischhalteboxen.
Vielleicht genug im Schrank, ja.
Genau, ja, aber wir haben alle schon welche im Schrank. Wir kaufen keine neuen und das ist auch ein bisschen das Problem des Konzerns, also dass vor allem in China die Nachfrage total eingebrochen ist. Und da haben sie heute bekannt gegeben, dass es also große Finanzierungsprobleme gibt und daraufhin hat die Aktie heute 42% verloren.
Oh, wow, da müssen wir mal wieder Tupper-Partys veranstalten, damit es wieder aufwärts geht. Ne? Laura, das waren jetzt zwei Negativbeispiele. Welche Aktien waren denn hingegen heute gefragt?
Ja, also auf der Kaufsliste stand auf jeden Fall TeamViewer, das ist ein Softwareanbieter. Die haben zuletzt eher Probleme gehabt, so nach der Pandemie waren sie relativ gebeutelt. Aber jetzt haben sie gute Quartalszahlen vorgelegt und daraufhin schoss die Aktie heute zeitweise um 13% nach oben. Und aufwärts ging es auch für Match, das ist der Betreiber von dieser Dating-App Tinder, kennt ja vielleicht der ein oder andere, denn Tinder freut sich immer mehr Premium-Abos, die verkaufen und das beschert dem Konzern also einen Umsatzplus und die Aktie gewann heute auch so 7%.
Und damit ganz herzlichen Dank für deinen Überblick.
Gerne.
Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen geben. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Wenn unser Studiensystem nicht darauf ausgelegt ist, genug Ärzte in guter Qualität auszubilden, wie soll die medizinische Versorgung in Mittelfranken dann gedeckt sein?
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
So, kommen wir damit zu unserem heutigen Schwerpunktthema und dazu übergebe ich jetzt an meine Kollegin Ina Karabas. Ina hat mit unserem Politikredakteur Julian Olk über die Strom- und Gaspreisbremse sowie andere Entlastungsmaßnahmen gesprochen. Was kommt wann, in welcher Form auf uns zu?
Hallo Julian.
Hallo Ina.
Julian, wir müssen dringend reden, möchte ich gerne sagen, denn es ist ja doch wirklich, wenn ich das so sagen darf, etwas unübersichtlich geworden mittlerweile mit den Soforthilfen, mit der Gaspreisbremse, mit dem Strompreisdeckel und so weiter und so weiter. Lass uns versuchen, ein bisschen Ordnung mit reinzubringen und vielleicht gehen wir einfach eins nach dem anderen durch und wir fangen vielleicht bei der Strompreisbremse an. Lass uns erstmal drüber sprechen, wann soll die denn kommen?
Tatsächlich soll die Strompreisbremse schon zum 1. Januar kommen. Robert Habeck hatte das bei uns im Interview vor 2 Wochen schon mal angedeutet, dass da im Januar beim Strom schon was kommen soll. Da waren wir noch ein bisschen ungläubig, ehrlich gesagt, ob das denn so schnell klappen kann. Jetzt ist klar geworden, ja, die Bundesregierung will damit gleich zum Januar starten. Ob es denn so kommt, muss man mal noch schauen. Es gibt von den Stromversorgern schon wieder Worte, die sagen, wir kriegen das alles so schnell nicht hin. Aber der Plan ist erstmal 1. Januar.
Okay, aber das klingt ja schon wieder danach, als könnte es da vielleicht nochmal Anpassungen geben. Aber lass uns trotzdem erstmal über den Status quo sprechen. Was genau kommt denn dann eigentlich am 1. Januar?
Also geplant ist eine, wenn man genau hinschaut, eine Stromkostenbremse. Das heißt konkret, dass auf den Rechnungen der Stromkunden eine Gutschrift sich finden soll, die sich danach berechnet, wie hoch der Verbrauch ist, und zwar der zurückliegende Verbrauch. Das heißt, ich kann das Geld, was ich gutgeschrieben bekomme, nicht dadurch beeinflussen, ob ich mehr oder weniger verbrauche, sondern ich kriege eine Entlastung. Und der Plan ist eben, dass die Entlastung sich daran bemisst, dass ich im Prinzip nur noch 40 Cent pro Kilowattstunde für meinen Strom zahlen soll. Heißt de facto, die Preisspitzen, die ja viele Stromkunden im Moment erleben, sollen nicht mehr vorhanden sein. Diese Belastung soll nicht mehr so stark ausfallen. Mit 40 Cent ist man natürlich auch noch immer deutlich über dem Vorkrisenniveau, aber das soll eben ein Maß sein, mit dem alle einigermaßen gut leben können.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Eine Weltreise starten, Ihr Hobby ausleben? Finanzielle Unabhängigkeit muss kein Traum bleiben. In der neuen VivoCoach Masterclass erfahren Sie, wie Sie das Vermögen dafür aufbauen und es einsetzen. Kurzweilige Videos, spannende Inhalte, konkret umsetzbare Empfehlungen. Entdecken Sie das neue kostenlose Video-Learning-Format exklusiv für Abonnentinnen und Abonnenten der Wirtschaftswoche. Jetzt unter vivo.de/coach/masterclass. VivoCoach. Wissen, das sich auszahlt.
Lass uns nochmal ganz konkret sagen, du hast es schon gesagt, ich bekomme da eine Gutschrift, aber muss ich als Verbraucher sonst irgendwas tun, außer vielleicht diesen Brief aufmerksam lesen?
Im Zweifel brauchst du noch nicht mal das. Also der Plan ist ziemlich klar, dass die Preisbremse soll automatisch funktionieren. Die Versorger sollen verpflichtet werden, das umzusetzen. Das heißt, im Prinzip, in der Theorie, brauchst du nichts tun, sondern die Gutschrift kommt mehr oder weniger von alleine.
Okay, dann bin ich ja sehr gespannt, ob das auch funktioniert. Man hat das ja jetzt in letzter Zeit schon auch immer wieder gehört, dass es dann doch Briefe gab, die etwas für Verwirrung gesorgt haben bei den ein oder anderen Verbrauchern. Aber bevor wir da hinkommen, lass uns noch mal ganz kurz über Unternehmens- und Industriekunden sprechen, weil auch die sollen ja entlastet werden.
Genau, die Unternehmen sollen ebenfalls von der Strompreisbremse profitieren. Für sie wird der Preis auf 13 Cent runter subventioniert. Der große Unterschied erklärt sich daher, dass es bei den Unternehmen vor Steuern und Abgaben ist, weil die sich ja teilweise zwischen den Firmen nochmal unterscheidet. Und letztendlich ist aber der Plan, dass sowohl bei den privaten Verbrauchern als auch bei den Unternehmen damit ungefähr das gleiche Preisniveau herauskommt. Genau. Und bei den Unternehmen ist es so, dass nicht 80% des Grundkontingents, also des vorherigen Verbrauchs, subventioniert werden, sondern nur 70%.
Okay, lass uns einmal ganz kurz übers Geld sprechen. Das sollten wir an der Stelle auf jeden Fall, denn irgendwo muss ja dieser Ausgleich herkommen, der da gezahlt werden soll. Und wenn ich das richtig verstanden habe, soll das Geld durch die Abschöpfung von Zufallsgewinnen wieder reinkommen. Das musstest du einmal erklären, bitte.
Also der Strommarkt funktioniert ja so, dass das teuerste Kraftwerk den Preis setzt. Das ist in diesem Fall gerade jetzt, weil das Gas so teuer ist, sind es die Gaskraftwerke. Das heißt im Endeffekt, die Stromproduzenten, die auf andere Energieträger setzen, das heißt Kohle, insbesondere aber auch erneuerbare Energien wie Wind, die deutlich weniger Kosten bei der Stromerzeugung haben, fahren im Moment ziemlich hohe Gewinne ein. Manche nennen das Übergewinne, manche nennen das Zufallsgewinne, sei es drum, wie man es jetzt nennen will. Jedenfalls ist der Plan, dass man denen einen Teil dieser doch sehr hohen Gewinne wieder wegnehmen will. Nicht alles davon natürlich, aber einen Teil, um damit eben diese Strompreisbremse zu finanzieren. Das Ganze ist, wenn man so will, ein ziemlich radikaler Eingriff, ein Eingriff am offenen Herzen, hat so in der Form noch nicht wirklich gegeben, ist aber auf EU-Ebene so konsultiert und wir sind da auch nicht die Einzigen in Europa, die das machen. Von daher wird man gespannt sein, ob und wie das Ganze funktioniert. Der Plan ist aber ziemlich klar, dass da eben der Großteil der Strompreisbremse drüber finanziert werden soll.
Ja, ich denke auch, du hast es schon gesagt, das ist ein relativ intensiver Eingriff teilweise. Wie genau das funktioniert, lass uns das gerne mal an anderer Stelle nochmal besprechen. Denn ja, das ist durchaus ein relativ schwieriges Konstrukt. Nichtsdestotrotz wollen wir ja heute versuchen, eine Übersichtlichkeit reinzubringen. Und deswegen gehen wir in dieses Thema erstmal nicht rein, sondern sprechen über die Gaspreisbremse. Denn da hatte ich jetzt gedacht, die schien schon verhältnismäßig klar zu sein. Und dann gab es jetzt doch nochmal eine Änderung.
Ganz genau, alle hatten damit gerechnet, dass es frühestens bei der Gaspreisbremse im März losgehen kann, vielleicht sogar erst im April. Die von der Bundesregierung eingesetzte Expertenkommission hatte das so in ihrem Bericht auch aufgeführt und die Energieversorger saßen da ja jetzt mit drin. Jetzt ist der Plan, naja, ist März eigentlich früh genug und reicht dann die Entlastung? Jetzt sagt die Bundesregierung, naja, was wir versuchen werden ist, wir fangen zwar zum März an, aber berechnen den Februar für die Entlastung noch mit ein, lassen die Gaspreisbremse also rückwirkend schon ab Februar gelten. Was sie sich da genau drunter vorstellt, wie das genau funktionieren soll, ob es dann im März die doppelte Entlastung gibt oder wie das laufen soll, das ist noch nicht weiter ausbuchstabiert. Das wird man noch sehen, da arbeitet man in den Ministerien auch noch intensiv dran, aber der Plan ist jedenfalls, als Start ab März, Entlastung, wenn man dann so will, schon für Februar, so würde ich es mal formulieren.
Mhm. Und auch da wieder die Frage, das passiert alles ohne uns im Zweifelsfall und wir schauen einfach, was da kommt.
Genau, das ist auch da der Plan. Die Versorger sind verpflichtet, die Preisbremse so umzusetzen. Jetzt gibt es noch einen Sonderfall, den man vielleicht da noch ansprechen sollte. Wer Mieter oder Mieterin einer Wohnung oder eines Hauses ist, zahlt seine Gaskosten ja in der Regel nicht direkt, sondern über den Vermieter oder die Vermieterin, über die Nebenkostenabrechnung. Und die kommt ja häufig dann erst im nächsten Jahr. Aber auch da hat sich die Bundesregierung überlegt, dass es da eine entsprechende Weitergabe über die Nebenkostenabrechnung der Preisbremse geben soll. Also das heißt, dass Belastung durch die hohen Gaskosten und Entlastung durch die Bremse gleichzeitig zutage schlagen sollen.
Okay, auch da sind wir gespannt. Sag mal, bevor wir zu den Dezember-Sofortzahlungen kommen, denn da auch da soll ja einiges passieren, ja dann jetzt schon auch tatsächlich im Dezember, wollte ich noch einmal ganz kurz auf das Thema Fairness zu sprechen kommen. Also man muss sagen, nachdem die Gaspreisbremse vorgeschlagen worden war von der Kommission, du hast sie eben erwähnt, gab es relativ viel Kritik, ob das denn alles so fair sei, dass alle ja gleich B oder entlastet würden. Hat sich da denn was getan eigentlich?
Nicht wirklich. Die Grundkonstruktion der Gaspreisbremse ist eben so, dass man sie nicht völlig gerecht ausgestalten kann. Gerade jetzt nicht, wenn es so kurzfristig ist. Hätte man schon im Frühjahr, als die ersten Konzepte für so eine Preisbremse auf dem Tisch lagen, dran gearbeitet und entsprechend die Daten gesammelt und Energieversorgungsdaten mit Einkommensdaten, mit Steuerdaten zusammengeführt, dann hätte das funktioniert. Jetzt stehen wir an dem Punkt, wir brauchen Schnellentlastung und das heißt, wir müssen Abstriche machen. Ein bisschen kleinen Hebel hat die Bundesregierung über das Thema Steuern. Das heißt, diesen Sofortzuschlag, den es geben soll, über den wir gleich noch sprechen, und die Gaspreisbremse sollen der Steuer unterworfen werden ab einer bestimmten Grenze, dass der besagte Villenbesitzer mit wahrscheinlich ziemlich hohem Einkommensteuertarif seine Hilfe dann immerhin noch der Einkommensteuer unterwerfen muss. Wo genau die Grenze liegen wird, ist auch noch nicht ganz klar. Robert Habeck hat gestern bei einer Pressekonferenz von 75.000 Euro zu versteuerndem Einkommen gesprochen, ab der dann auch nochmal die Gashilfen zusätzlich versteuert werden sollen. Das macht die ganze Sache natürlich ein Stück weit gerechter, aber hundertprozentig zielgenau ist die Gaspreisbremse damit natürlich trotzdem noch nicht.
Auf jeden Fall. Vor allen Dingen man natürlich dann auch in diesen Einkommen durchaus dann andere Möglichkeiten hat, wieder andere Sachen abzusetzen. Aber auch das andere Debatte. Du hast es schon gesagt, die Dezember-Sofortzahlungen, Da haben wir jetzt eine Summe drunter geschrieben bekommen, hätte ich fast gesagt. Also die Bundesregierung schätzt die Gesamtkosten auf immerhin 8,9 Milliarden Euro. Das ist eine ganze Stange Geld. Wofür soll das denn konkret ausgegeben werden?
Also konkret kann man es sich so vorstellen. Wir haben gerade über statt der Gaspreisbremse Februar oder März gesprochen. Egal, was dann rückwirkend möglich sein wird und was nicht, vor März gibt es kein Geld über die Gaspreisbremse. Jetzt ist der Winter ja schon vor März, bekanntlicherweise. Das heißt, man braucht irgendwie was zum Überbrücken. Und da hat man sich überlegt, es gibt im Dezember eine Einmalzahlung. Die ist nicht so ganz leicht, wie hoch die jetzt ausfallen soll, angesichts dessen, dass man sagt, man erstattet jetzt nicht einfach den Dezemberabschlag, den die Gaskunden zahlen müssen, weil sonst sage ich mir natürlich, na, dann erhöhe ich den vorher nochmal ordentlich und baue mir so einen Puffer für meinen Verbrauch auf. Sondern hat man sich eine ziemlich komplizierte Formel überlegt. Man nimmt, um es mal verkürzt zu sagen, die Menge aus September und den Preis aus Dezember und rechnet das dann übers Jahr und dann wieder ein Zwölftel. Verkürzt gesagt, ist es also eine Einmalzahlung, die so im Bereich liegen wird von dem, was man pro Monat für seine Gasrechnung zahlen muss. Entscheidend ist aber, man kann sie nicht beeinflussen über seinen eigenen Verbrauch. Das heißt, es gibt dann diese individuelle Einmalzahlung, die steht aber im Prinzip von der Höhe her mehr oder weniger schon fest. Und ich kann jetzt nicht sagen, durch meinen Verbrauch wird sie mehr oder weniger. Ja, und durch diese Einmalzahlung soll dann eben die Zeit überbrückt werden bis zum Start der eigentlichen Gaspreisbremse.
Und man muss aber sagen, diese Sofortzahlung, die bekommen nicht nur Mieterinnen und Mieter, also Endverbraucherinnen, sondern eben auch Reha-Kliniken zum Beispiel oder auch Schulen.
Genau, und darüber hinaus auch noch kleinere Unternehmen bis zu einer bestimmten Grenze, die bekommen die normale Gaspreisbremse. Ab März, die großen Industrieunternehmen bekommen die nämlich schon ab Januar, brauchen deshalb keine Dezember-Sofortzahlung für den Übergang. Die kleineren Unternehmen, bei denen funktioniert das aber eben nicht und die bekommen dann eben diese Sofortzahlung auch noch. Und eben die genannten Gruppen, unabhängig von ihrem Verbrauch, du hast sie genannt, Reha-Einrichtungen, Pflegeeinrichtungen, Universitäten und so weiter.
Okay, und lass uns ganz zum Schluss noch einmal ganz kurz konkret sagen, auf welche Entscheidungen warten wir denn jetzt noch, an welcher Stelle? Oder können wir jetzt immerhin davon ausgehen, dass auch wenn es nach wie vor etwas kompliziert klingt, dass es dann auch wahrscheinlich jetzt dann doch so kommt?
Also ich glaube, von dem Grundplan Gas- und Strompreisbremse, da gibt es sowieso kein Zurück mehr. Da ist heute im Bundeskabinett sind ja auch die ersten Entscheidungen gefallen, insbesondere zum Dezember-Sofortzuschlag. Das heißt, warten tun wir jetzt vor allem auf die Details, über die wir gesprochen haben. Also kann die Strompreisbremse tatsächlich zum Januar hin starten? Was passiert mit dem subventionierten Gas bei den Unternehmen? Können die das weiterverkaufen oder nicht und dadurch Gas einsparen? Das Thema Besteuerung bei den privaten Verbrauchern haben wir besprochen. Kann das wirklich besteuert werden ab einer bestimmten Grenze oder müssen es dann alle machen oder keiner? Also es geht jetzt vor allem um die Ausgestaltung. Und immer aber eben mit der Uhr im Hinterkopf, dass wir nicht mehr viel Zeit haben. Also das Ganze wird wirklich alles ziemlich knapp. Aber grundsätzlich, die groben Fragen scheinen jetzt geklärt. Und jetzt geht es ganz intensiv in die konkrete Ausgestaltung.
Okay, dann sind wir gespannt, was da noch kommt. Und wenn der Dezember so aussieht, wie der Oktober gerade ist, dann heizen wir alle im Dezember eh noch nicht so viel, wie wir gedacht haben. Wer weiß, wie es kommt. Alles klar. Danke erstmal, Julian.
Danke dir.
Eigentlich schade, dass man sich Podcasts nicht ausdrucken und an die Wand pinnen kann. Ne? Mir hat Julians Einordnung jedenfalls sehr geholfen und ich hoffe Ihnen natürlich auch. Wenn Sie trotzdem noch Fragen haben, dann melden Sie sich doch gern bei uns. Entweder per Mail an today@handelsblatt.com oder via WhatsApp, Signal oder Telegram. Unsere Nummer, die finden Sie in der Folgenbeschreibung. Redaktionsschluss war jedenfalls wie immer um 16 Uhr und produziert hat die Folge mein Kollege Florian Högerle. Und damit, liebe Hörerinnen und Hörer, verabschiede ich mich auch schon wieder. Ich wünsche Ihnen einen ganz tollen Tag und alles Gute. Auf Wiederhören.
Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Ich bin Horst von Butler, Chefredakteur der Wirtschaftswoche und jeden Tag liefern wir Ihnen Analysen, Kommentare, Reportagen und Hintergründe, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können. sei es für ihr Geld, ihre Immobilien, für ihre Karriere oder für das eigene Unternehmen. Wir begleiten sie beim nächsten Schritt und wir denken an den nächsten Schritt. Für unsere journalistische Arbeit wurden wir jetzt sogar mit dem European Publishing Award ausgezeichnet, als Magazin des Jahres, und das wollen wir mit Ihnen feiern. Auf vivo.de/ausgezeichnet können Sie jetzt 3 Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie.